Ja, das Thema für den Gottesdienst oder für die Predigt, ach, da haben wir schon, ja. Schlange oder Fisch, wie Gott Gebete hört, erhört. Und dazu gleich den passenden Bibeltext aus Lukas 11, Vers 5 bis 13. Der wird uns erhalten bleiben, weil ich an diesem Text entlang gehen möchte. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen: Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan, geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wenn es nachts an der Haustür klingelt, kann das ganz unterschiedliche Gründe haben. Manchmal sind es Klingelmännchen, die sich einen Scherz erlauben. Manchmal können es Einbrecher sein, wie ich unlängst in der Sendung Aktenzeichen XY gehört habe, dass Einbrecher nachts klingeln. Warum? Dann kommen die Leute raus, stehen auf, und um zu sehen, was da los ist. Und in der Zeit, wo sie draußen sind, schleichen sich die Einbrecher rein und klauen dann die Dinge. Wenn es klingelt nachts, kann es aber auch ganz was anderes sein, nämlich wie es in Offenburg in Süddeutschland passiert ist vor einiger Zeit, dass eine 75-jährige Bewohnerin nachts wach wurde, weil es ununterbrochen klingelte, ein Dauerton. Und sie ruft die Polizei an, die kommt und entdeckt, dass sich im Laufe der Nacht Ameisen gesammelt haben an der Klingel und haben einige Sachen auch noch mitgebracht aus der Natur. Und das hat dazu geführt, dass es durch das Gewicht einen Dauerklingelton ergeben hat. Also es gibt unterschiedliche Gründe, wenn es denn nachts klingelt. In unserem Bibeltext klingelt es nachts, weil ein Freund kommt. Und wenn ein Freund kommt, dann erschrickt man nicht sofort, auch wenn man nicht weiß, dass er kommt. Und so ist das hier in dieser Geschichte von Jesus. Mitten in der Nacht klopft dieser Freund an der Tür. Warum? Weil er selbst Besuch bekommen hat, aber nicht genug zu essen hat für den Gast. Damals ist man sehr gerne nachts gereist, weil es dann nicht so heiß war. Man konnte sich aber nicht vorher groß anmelden. WhatsApps gab es noch nicht, Telefone gab es noch nicht und so weiter. Man kam also dann in der Regel überraschend. Und Gastfreundschaft ist bis heute im Orient eine ganz wichtige Sache. Dieser Mann scheint nun nicht besonders wohlhabend zu sein, denn er hat keine Vorräte. Der Kühlschrank ist sozusagen leer. Er bittet um drei Brote. Fladenbrote waren das. Und drei Brote, drei Fladenbrote war genau die Menge für eine Mahlzeit am Abend. Er bat also für eine Mahlzeit am Abend. Offensichtlich hatte er keine Vorräte, hat von der Hand in den Mund gelebt und keine Vorsorge getroffen. Das war auch nicht unbedingt üblich und nötig. Und das ist genau das, was wir eben auch gesungen haben aus dem Vaterunser, wo Jesus vorher, das steht direkt vor diesem Text, Herr, lehre uns beten, wo Jesus dann gesagt hat, so sollt ihr beten, unser tägliches Brot gib uns morgen, übermorgen, nächste Woche, nein, gib uns heute. Man könnte auch sagen, gib es uns für heute, für diesen einen Tag. Die Kaufläden hatten geschlossen, erst am nächsten Morgen hätte man Brot kaufen können, aber weil Gastfreundschaft so wichtig war, klopft er nun bei seinem Freund an der Tür, um seinen Gast nicht hungrig ins Bett gehen zu lassen. Ich habe das ein einziges Mal erlebt, nicht abends, aber morgens, dass ich nichts zu essen bekam, dort, wo ich Besuch gemacht hatte. Ich war unterwegs, hatte einen Vorbereitungsdienst für eine Evangelisation gemacht abends und übernachtete beim Kollegen. Und morgens sollte es Frühstück geben, das ist ja so üblich. Aber als ich aufstand und fertig war, angezogen war, gepackt hatte, war Stille im ganzen Haus. Die schliefen immer noch. Ich bin dann ohne Frühstück abgereist, weil der nächste Termin wartete. Aber wir merken, Gastfreundschaft ist etwas ganz Wichtiges und das war dem hier auch wichtig. Nun, man kann in unserem Predigttext ja diesen Freund nun verstehen, der erst einmal protestiert und sagt, lass mich in Ruhe. Warum? Die Tür schon abgeschlossen. Und meine Kinder und ich sind schon längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ja, man muss wissen, dass damals die Häuser etwas anders waren als bei uns. Dort war der Wohn- und Schlafraum in einem Raum. Und dann ging es zum Innenhof und das war meistens offen. Da waren Holzpfosten oder kleine Mauer, niedrige Mauer. Aber es war sehr offen. Im Sommer schlief man oben auf dem Dach. Und wenn jetzt der Vater aufgestanden wäre, dann hätte er für Unruhe sorgen müssen. Denn er müsste über seine Kinder rübersteigen, müsste erst eine Kerze suchen und anmachen und musste dann in die Speisekammer gehen. Die war am Ende des Wohn- und Schlafraums, also nochmal wieder zurück über die Kinder. Dann wieder das Fladenbrot geholt, wieder zurück an die Tür. Und die steht extra, die musste aufgeschlossen werden, denn sie war abgeschlossen. Und das hätte auch ein bisschen Krach gemacht. Das heißt, als treusorgender Vater wollte er seine Kinder nicht aufwecken. Nun bringt Jesus zwei mögliche Beweggründe ins Spiel, dass der Familienvater dann doch der Bitte des Freundes entsprochen hat. Der edlere Beweggrund wäre gewesen, weil es ein Freund ist. Das kennen wir auch. Wenn man Freunde hat, dann ist man eher geneigt dazu, verschiedene Umstände in Kauf zu nehmen und auch Brote auszuleihen oder überhaupt was wegzugeben. Bei Fremden ist man natürlich da etwas zurückhaltender. Aber wenn es nicht die Freundschaft als Grund gewesen wäre, dann wäre es oder hätte es sein können, und so steht es ja auch hier, dass der Vater seine Ruhe wieder haben wollte, damit kein Krach entsteht und die Kinder wieder weiterschlafen könnten und damit der Freund jetzt beruhigt ist und nicht laufend noch rumnörgelt und drängelt und so, du musst doch irgendwas haben für mich. Was bedeutet das für uns? Wann erleben wir zum Beispiel, dass unsere Vorräte ausgehen? Und damit meine ich nicht das Essen und das Brot. Da leben wir in einer Zeit, wo wir in der Regel Vorräte haben, dank der Gefriertruhen und so weiter. Und dass die Geschäfte bis spät abends aufhaben und morgens relativ früh auch schon wieder öffnen. Nein, die Vorräte meine ich nicht. Und es gibt andere Vorräte, andere Nöte, andere Probleme, die auf uns einstürmen und wo wir merken, unser seelischer Vorratsschrank ist leer. Nichts mehr da. Vielleicht musst du ins Krankenhaus, operiert werden. Vielleicht hast du als Jüngerer eine Absage erhalten aufgrund einer Bewerbung. Vielleicht erwartet dich der Schulleiter nach den Ferien, weil dein Kind geschwänzt hat. Und wir merken oft, dass das Problem, das wir haben, größer ist als der Vorrat an Lösungen. Und das macht uns dann kribbelig, wenn man ein Problem hat, aber keine Lösung dafür hat. Wenn die Not riesig ist, aber wir keine Idee haben, diese Not zu überwinden. Was kann man dann machen? Wir haben ja eben auch gesungen, dass wir uns an Jesus wenden dürfen. Auch wenn man keine Freunde hat. Ich bin immer für beides, wenn man Freunde hat, Menschen hat, Schwestern und Brüder auch in der Gemeinde, an die man sich wenden kann, ist es ein großes Geschenk. Aber an Jesus allemal. Da dürfen wir zumindest wissen, dass der uns nicht abweist. Bei Menschen kann das manchmal so sein. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, wo ja erzählt wird, was Jesus alles gemacht, gesagt hat, dann finden wir eins, dass Jesus nie eine Bitte, nie ein Anliegen ignoriert hat. Dass er nie gesagt hat, interessiert mich nicht. Petrus erzählt ihm von seinen Sorgen mit der Schwiegermutter. Und Jesus geht mit ihm dahin. Der römische Hauptmann kommt, um für seinen kranken Diener zu bitten. Und der Synagogenvorsteher Jairus kommt, um für seine kranke Tochter zu bitten. Und dem Brautpaar in Kana geht der Wein aus. Und Jesus sorgt dafür, dass Wein auf die Tische kommt. Jesus hat sämtliche Anliegen, die Menschen ihm zugetragen haben, ernst genommen. Das ist ja ganz wichtig, wenn wir das schon mal wissen, das Gefühl haben, Gott nimmt das ernst, was ich habe, ohne dass vielleicht gleich alles wieder sich in Friede, Freude, Eierkuchen verwandelt. Aber er nimmt es ernst erstmal. Sollten wir auch tun als Menschen, einander ernst nehmen, wenn jemand ein Anliegen hat. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang hörte Jesus eine Bitte nach der anderen. Wie zum Beispiel, mein Mann kann nicht sehen, mein Sohn kann nicht laufen, meine Frau hat Schmerzen, unsere Gäste haben nichts zu trinken, unsere Predigthörer haben nichts zu essen. Alle Situationen, die Jesus erlebt hat, er hat so viele Bitten gehört, dass seine Mitarbeiter, Jünger genannt, manchmal versuchten, die Leute wegzuschicken. Aber Jesus ließ das nicht zu. Er ließ die Menschen an sich heran. Keine Not ließ ihn kalt. Seine Geduld war nie überstrapaziert, wie das ja manchmal bei uns sein könnte. Nun will ich auf ein Missverständnis hinweisen beim Beten. Das Missverständnis lautet, wenn ich nur lange genug bete, dann muss doch irgendwann einmal eintreffen, worum ich gebetet habe. Wenn ich nur lange genug und intensiv genug aushalte, durchhalte und Gott bestürme, dann muss ich doch einmal wieder gesund werden. Dann muss doch die Not weggehen. Oder, dass ich Licht am Ende des Tunnels endlich sehe und spüren darf, es wird immer heller und immer klarer. Aber wenn doch alles so bleibt, wie es ist, wenn du krank bleibst, wie der Apostel Paulus dein Leben lang eine chronische Krankheit mit sich schleppte, wenn du mit einem Problem lebst, das nicht gelöst zu werden scheint, was dann? Andere zergrübeln sich und suchen die Ursache bei sich selbst, wenn alles so bleibt, wie es ist. Habe ich was falsch gemacht? Will Gott mich bestrafen? Dann müsste er ja andere belohnen. Das alles sind Gedanken, die manch ein Mensch hat und auch Christen haben, die ein Gottesbild haben, wo es um Belohnung und Bestrafung geht. Dieses Gottesbild macht krank. Da reiben wir uns dran und werden nie auf eine Spur kommen. Ich denke an eine Gemeinde, in der ich tätig war. Dort erkrankte eine Frau an Krebs, 60 Jahre alt. Und die Gemeinde hat eingeladen zu Gebetsversammlungen. Und alle 3 Wochen kam die Hälfte der Gemeindemitglieder zusammen. Das wäre so ungefähr, als wenn, wir sind 110 Mitglieder ungefähr oder in dem Dreh, als wenn alle 3 Wochen 50, 55 Leute zum Beten kommen. Also ich habe das schon mal erlebt, dass eine halbe Gemeinde zum Beten kommt. Und die haben intensiv gebetet und sich auch daran gehalten, was hier steht, wo ja Jesus sagt, klopft an, bittet, so wird euch gegeben und so weiter und so fort. Aber sie ist gestorben, trotz intensiven Betens. Und nun müssen wir dieser Spur einmal nachgehen. Was ist da passiert? Man hat dann vergessen, darauf eine Antwort zu suchen. Aber sie steht hier drin, die Antwort. Was geschieht, wenn das passiert, was dieses Beispiel deutlich macht? Und das möchte ich nochmal jetzt bewusst herausstellen. Vers 11 bis 13 lesen wir nochmal, hören wir nochmal. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Nun werdet ihr vielleicht fragen, ja, was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Was hat die Krankheit, die Not, dass wir um den Heiligen Geist bitten? Aber das hat eine Menge damit zu tun. Der Heilige Geist öffnet uns nämlich die Augen dafür, wie wir beten können. Paulus schreibt das im Römerbrief, Kapitel 8. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen gar nicht, warum wir beten können, und vertritt uns vor Gott. Er gibt uns eine neue Sichtweise, dass wir die Blickrichtung ändern, dass wir nicht nur krampfhaft an einer Möglichkeit festhalten, wie Gott eingeht auf unsere Gebete. Denn wenn wir beten, dann beten wir immer eins zu eins. Wir bitten, wir sagen Gott etwas und dann erwarten wir, jetzt muss das kommen, wann auch immer, aber es muss kommen. So ist unser Verständnis beim Beten. Wenn einer krank ist, bitten wir, dass er wieder gesund wird. Wie lange betet man eigentlich für einen Menschen, dass er gesund wird, wenn er schwerst krank und 98 Jahre alt ist, wie meine Mutter? Wir haben nicht mehr gebetet, dass sie gesund wird. Wir haben um ein gnädiges Ende gebetet. Und ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist uns zeigen kann, in welche Richtung wir auch beten können. Und dass wir uns nicht verkrampfen auf nur eine Spur. Und hier heißt es ja auch, bei dem Beispiel, um den Freund nochmal aufzugreifen, er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Nur das, was er braucht. Der brauchte nur 3 Fladenbrote. Weißt du, was du wirklich brauchst? Oder weißt du nur, was du dir wünschst? Ich glaube, dass Gott weiß, was wir brauchen. Wir wissen oft nur, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen. Jesus spricht nun ganz konkret davon, was die Eltern nicht tun. Vers 11 bis 13. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, da haben wir es. Gott beschreibt nicht jetzt im Einzelnen was, sondern es gibt gute Dinge für unser Leben. Gehen wir das mal durch. Bittet, so wird euch gegeben. Gott gibt nie etwas, was uns schadet, so wie das kein Vater täte oder auch keine Mutter. Keine Schlange und kein Skorpion. Nichts Schädliches, das ist die Botschaft zunächst mal. Gott meint es immer gut mit uns. Er gibt das, was wir brauchen, noch einmal, nicht unbedingt das, was wir uns wünschen. Bittet, so wird euch gegeben. Nehmt nochmal das Beispiel dieser schwerkranken Frau. Sie wurde nicht gesund, obwohl für sie gebetet wurde. Jetzt kann man ja sagen, Mensch, die hätten jede Woche sich treffen müssen. Und die hätten noch länger beten müssen, nicht nur eine Dreiviertelstunde, sondern 2 Stunden. Dann wäre es vielleicht. Wir haben nicht nur falsche Gottesbilder, wir haben auch manchmal falsche Gebetsbilder. Jesus sagt ja mal, plappert nicht wie die Heiden, die viele Worte machen. Es kommt nicht auf die Länge der Gebete an. Manche meinen, wenn sie lange beten, lange Gebete sprechen, da würde Gott erhören. Das sind alles unsere Vorstellungen, die aber nicht übereinstimmen mit dem, was wir aus der Bibel erfahren. Ich habe mit jener Frau ab und zu telefoniert, als sie im Krankenhaus war, und gewhatsappt und habe eines festgestellt. Gott hat ihr Gebet erhört, aber ganz anders. Sie hatte Frieden und sie hat ihr Denken auf die Ewigkeit hin ausgerichtet. Andere litten, sie nicht. Wir hätten ihr gewünscht, dass zu den 60 Lebensjahren noch ein paar dazugekommen wären. Sie hat ihr Leben in tiefem Frieden ans Ziel führen können durch Gottes Gnade. Bittet, so wird euch gegeben. Gott sagt, Jesus sagt hier nicht, was uns gegeben wird, sondern nie etwas Schädliches. Das sind die Beispiele, die Bilder hier, Skorpion und Schlange. Nie etwas Schädliches. Und es heißt auch hier nicht oder bedeutet nicht, wenn die um einen Fisch bitten, dass sie einen Fisch kriegen. Sie kriegen etwas, was sie brauchen, was gut ist, was ihnen gut tut. Gute Dinge gibt Gott. Für diese Frau war das gut. Und sie bekam die Gesundheit noch dazu, denn im Himmel gibt es keine Kranken. Suchet, so werdet ihr finden. Ja, Jesus sagt aber nicht, was wir finden. Suchet, so werdet ihr finden. Da sucht jemand einen Ehepartner fürs Leben. Es ergibt sich aber nichts. Und dann habe ich festgestellt, bei manchen, dass sie sich irgendwann entschieden haben, nicht so wegen Torschlusspanik oder weil es nichts anderes gab, sondern sich bewusst entschieden haben für ein Leben als Single und darin Erfüllung gefunden haben und nicht gelitten haben ihr ganzes Leben lang. Sie haben was gefunden, nicht das, was sie ursprünglich wollten. Suchet, so werdet ihr finden. Offen sein für Wege, an die du vorher vielleicht gar nicht gedacht hast. Und das Dritte, was Jesus sagt, klopft an, so wird euch aufgetan. Ja, klopft an, so wird euch aufgetan. Und wenn uns nicht aufgetan werden sollte, dann haben wir an der falschen Tür vielleicht geklopft. Wir haben mal im Ruhrgebiet, als ich da Gemeindepastor war, hatten wir vor, einen Umbau zu machen. Der Gemeindeleiter und ich und die ganze Gemeindeleitung war davon begeistert, von unseren Plänen und Überlegungen, nur die Gemeinde nicht. Und wir erlebten bei der Abstimmung eine herbe Niederlage. So 50-50, das ist dann nichts. Ich war erst sehr geknickt, fühlte mich in meiner Ehre sogar gekränkt. Aber einige Zeit später, ich war längst weg, wurde etwas Neues auf den Tisch gelegt. Eine viel, viel bessere Lösung als die, die wir vorher hatten. Und ich glaube im Nachhinein, dass Gott eine Tür verschlossen hat, damit wir woanders anklopfen, damit die woanders anklopfen. Und es wurde eine Tür aufgetan, es wurde was umgebaut, was viel, viel besser war als das ursprüngliche. Manchmal sind verschlossene Türen gut, weil sich andere Türen öffnen. Gleiche gilt für die Berufswahl. Ich kenne einige junge Leute, die gemeint haben, das und das will ich machen. Es ist auch gut, dass man Pläne hat. Und dann mit einem Mal auf eine andere Spur kam und sich neue Möglichkeiten eröffneten. Versteht ihr, beten heißt nicht, Gott erfüllt alle meine Wünsche. Bonhoeffer hat das gesagt, Gott erfüllt nicht alle Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und wenn man den Text nochmal in Ruhe durchliest, wird man darauf stoßen. Da kommt immer wieder vor, wie zum Beispiel, alles geben, was er braucht. Oder Gott gibt, so wie wir als Eltern auch, gute Dinge. Was das ist, ist eine ganz andere Frage, aber gute Dinge. Und er gibt Fisch und er gibt Ei. Und das ist zu verstehen als Gedanke für das, was gut ist, was nicht schädlich ist, was aufbaut. Das alles gibt Gott uns. Und das macht das Beten relaxter. Dass wir uns nicht fixieren auf eine Spur nur, sondern wir merken, der Heilige Geist zeigt uns auch, in welche Richtung unser Beten gehen kann. Und so wünsche ich euch und auch mir, das ist ja etwas, was uns nicht so in die Wiege gelegt ist, sondern manchmal auch so uns eingetrichtert worden ist, du musst nur beten und dann geschieht das, dass wir diese Weite haben, dass wir Gott vertrauen und ihm zutrauen, dass er nur gute Dinge für uns will. Und dass er auch da, wo unser Vorrat an Lösungen, an Begrenzungen da ist, dass wir merken, er weitet unseren Blick, weil er uns durch den Heiligen Geist Dinge zeigt, die wir vorher nie wahrgenommen und nie gesehen haben. Das wünsche ich euch und uns allen. Amen.